Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura und die Welt da draußen. Die wenigsten wird es überraschen, wenn ich behaupte, dass das juristische Studium an vielen Stellen doch eher trocken ist. Daher wollen wir uns in der heutigen Folge der praktischen Tätigkeit neben dem Studium widmen, weswegen ich nun Philipp Benz herzlich begrüßen möchte. Philipp, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Freddy, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Du bist 23 Jahre alt, studierst in Tübingen Jura und befindest dich aktuell im 9. Semester und genießt die Freuden der Examensvorbereitung. Während deines Studiums hast du zusätzlich den Zertifikatsstudiengang Recht, Ethik, Wirtschaft absolviert und gleichzeitig recht schnell damit begonnen, neben dem Studium in der juristischen Praxis zu arbeiten. Ich glaube, das kann man so ganz kurz einmal über deinen Werdegang zusammenfassen. Aber gibt es etwas, was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen?
Ja, nochmal vielen Dank für die einleitenden Worte und die kurze Vorstellung. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich schon relativ früh, das heißt auch schon vor dem Studium angefangen hatte, Praktika zu absolvieren, um eben einfach auch herauszufinden, was das richtige Studium für mich ist, in welchem Bereich ich mich begeben will und dann eben auch erste Einblicke in die Praxis zu bekommen. Und das habe ich dann auch eben während dem Studium weiter fortgesetzt. Eben zunächst über Praktika, ja, die ja klassisch auch in der Regel vorgeschrieben sind und dann eben auch diese studienbegleitenden Tätigkeiten ganz konkret in der Kanzlei. Und ich habe eben auch noch zusätzlich den von dir angesprochenen Zertifikatsstudiengang Recht, Ethik, Wirtschaft absolviert, der auch so in Tübingen einzigartig ist und eben, so wie der Name auch schon sagt, die Gebiete Recht, Ethik, Wirtschaft miteinander verbindet. Da es dann eben auch in der Praxis sehr, sehr viele Schnittstellen zwischen diesen Bereichen gibt. Und mit einem Aspekt, warum ich das alles so gemacht habe, ist eben, dass ich im ersten Semester diesen Satz, den wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört hat, auch vernommen habe. Und zwar, ja, blicken Sie über Ihren persönlichen oder den juristischen Tellerrand. Und ich habe mich damals im ersten Semester gefragt, was soll das überhaupt bedeuten? Und habe eben versucht, durch eben einmal diesen Zertifikatsstudiengang und eben auf der anderen Seite über die Praktika hinaus oder neben dem Studium eben begleitend in der Kanzlei tätig zu werden, um diesen Satz eben entsprechend mit Leben zu füllen.
Und ja, dann nimm uns doch vielleicht schon mal dahingehend mit, dass du uns einmal beschreibst, wie denn deine praktische Tätigkeit aus, weil die meisten kennen auf jeden Fall die Lehrstuhltätigkeit. Also wer Jura studiert, der ist zwangsläufig mit den Lehrstühlen in Kontakt und hat meistens auch irgendwie Freunde, Freundinnen im Umfeld, die an einem Lehrstuhl arbeiten. Man hat ja durchaus auch schon das eine oder andere Klischee am Lehrstuhl vor Augen, was natürlich nicht immer zutrifft, aber dennoch ist es irgendwo präsenter. Wenn man jetzt sagt, ich arbeite irgendwo extern, auch in der freien Wirtschaft, in einer größeren Kanzlei, so viel kann ich schon vorwegnehmen, in einem großen Unternehmen warst du auch schon tätig. Wie ist da so der Arbeitsalltag oder auch vielleicht der Unterschied zu dem, was man so als Vorstellung hat, zu den Lehrstuhltätigkeiten, die quasi so die klassischen studentischen Hilfskrafttätigkeiten sind?
Ja, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ist genau auch die Frage, die sich damals für mich gestellt hatte. Ich hatte tatsächlich auch die Möglichkeit, entweder an den Lehrstuhl zu gehen oder eben die Überlegung entwickelt, in der Kanzlei oder wie du gesagt hast, in der freien Wirtschaft tätig zu werden. Und wie du auch gesagt hast, wenn man eine Lehrstuhltätigkeit beginnen möchte, ist man sich eigentlich im Klaren, dass man primär auch eben der Lehre irgendwo verpflichtet ist oder da eben auch den entsprechenden Professor bei der Lehre unterstützt. Das heißt, primär Folien für Vorlesungen erstellen, Druckfahren überprüfen, Fußnoten recherchieren, an Veröffentlichungen, Lehrbüchern mitwirken. Und das steht natürlich aber auch in einem enormen, muss man sagen, Kontrast zu der Tätigkeit, die ich jetzt in der Kanzlei oder in den Kanzleien und im Unternehmen hatte. Was man dazu sagen muss, und da hatte ich auch unfassbar großes Glück und bin auch da enorm dankbar, dass mich meine Chefs, Partner, Vorgesetzten, Associates unfassbar eng in die Mandatsarbeit eingebunden haben. Also das bedeutet, Ich hatte eigentlich zu 95% meiner Tätigkeit war konkret Mandatsbezogen. Das heißt, man hatte zwar Rechercheaufträge, aber die waren eben konkret zu einem Mandat, zu einem Sachverhalt, der dynamisch war, der sich weiterentwickelt hat, wo neue Parteien dazugekommen sind, wo sich vielleicht auch mal ein Problem, das sich eigentlich erstmal rechtlich darstellt, in Luft ausgelöst hat, weil eben der Sachverhalt sich verändert hat oder man zu einer wirtschaftlichen Einigung gekommen ist, die außerhalb jeglichen juristischen Verständnisses liegt. Und darüber hinaus habe ich auch sehr viel Gutachten oder dann sogenannte Memos geschrieben, um eben auch juristische Fragestellungen eben konkret mit Praxisbezug zu beleuchten. Das heißt, es hat sich häufig die Frage gestellt, wie erzielen wir das vom Mandanten gewünschte Ergebnis möglichst rechtssicher und dann eben auch noch wirtschaftlich darstellbar. Das war eben auch eine meiner Hauptaufgaben, neben auch, muss man sagen, sehr vielen Entwürfen von Gesellschaftsverträgen, Unternehmenskaufverträgen, also im Fachjargon dann SPAs genannt, dann aber eben auch Durchforsten von Dokumenten in Datenräumen, Projektmanagement und dann eben auch die 5% irgendwo Unterstützung auch tatsächlich bei wissenschaftlichen Artikeln, Aufsatzprojekten, Vorträgen etc. Und was für mich, muss ich wirklich sagen, der Hauptunterschied ist, dass man, zumindest war das immer mein Gefühl nach den Vorstellungsgesprächen an den Lehrstühlen oder wie du sagst, was man von Freunden auch mitbekommt, die Tätigkeit am Lehrstuhl ist, glaube ich, eben primär eigentlich akademischer oder wissenschaftlicher Natur, wohingegen man eben in der Kanzlei im Interesse des Mandanten primär arbeiten muss und da eben ergebnisorientierter ist. Das heißt, man versucht, dieses angesprochene Ergebnis für den Mandanten möglichst rechtssicher zu erzielen. Und da kann es auch mal sein, dass entgegen vielleicht weitläufiger Meinung klar ist, die BGH-Ansicht oder die Rechtsprechungsansicht evident wichtig. Aber mir blieb eben auch der Satz mal hängen. Wir haben auch den Anspruch, gefestigte Rechtsprechung zu ändern. Die hat man vielleicht in der Lehre auch. Aber man beschäftigt sich auch in der Kanzlei, so ging es zu mir zumindest immer, auch mit Mindermeinung und versucht eben so argumentativ aufzubohren, um eben das gewünschte Ergebnis, das rechtlich gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und das ist, glaube ich, eben auch der Hauptunterschied zu einer Lehrstuhltätigkeit, wo man eben nicht, finde ich zumindest, von dem Ergebnis rückwärts denkt, sondern eben versucht, rechtlich Halt, Macht und auch irgendwo umsetzbare Argumentationen und Ergebnisse im Sinne des Mandanten zu finden.
Ja, das Letzte, was du gerade angesprochen hast, finde ich ganz interessant, weil also man muss realistisch sagen, meine praktische Erfahrung innerhalb einer Kanzlei beschränkt sich auf ein 6 Wochen Praktikum in der Großkanzlei. Also da habe ich mich dann gut rausgezogen und bin dem Unisport bei uns treu geblieben und arbeite dort. Was ich aber eigentlich sagen wollte, dieses letzte doch noch mal eine Mindermeinung vielleicht groß machen, war das Erste, was ich gelernt habe, was wir nicht machen in der Großkanzlei, wo ich war. Da war immer so, okay, arbeite wirtschaftlich. Wenn der BGH eine fixe Meinung hat, dann bleibt dabei, die wird dann an den Mandanten überliefert und fertig aus Mickey Mouse. So, weil das ist das, worauf es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hinauslaufen wird, dass da doch mal was komplett umgeworfen wird, ist ja, muss man auch realistisch sagen, was die Zeit so gezeigt hat, eher selten. Aber finde ich daher ganz interessant und entspannt, dass bei euch so ein bisschen der andere Ansatz auch verfolgt worden ist. Was mich aber noch interessieren würde, ist in diesem wirtschaftlichen Ablauf, den du gerade beschrieben hast, wie konnte man denn als Student in deinem Fall denn so richtig dabei mitwirken? Weil man hat ja schon auch das, ja, was heißt das, Bild vor Augen? Nee, dadurch, dass ich auch zum einen selbst da in der Großkanzlei war und auch immer mehr Freunde habe, meine Schwester beispielsweise auch als Wissmit in größeren Kanzleien gearbeitet hat. Und da war es ja doch schon eher so wissenschaftliches Zuarbeiten. Wie wird man denn oder wurdest du dann in dem Fall als Student mit eingebunden? Weil ich kann mir natürlich auch so den Gedanken vorstellen, wie es ja auch wieder an manchen, in manchen Kanzleien ist, dass man eher so Sekretariatstätigkeit macht mit Terminplanung, Telefonate führen, viel Organisatorisches. Also wie kam es dann überhaupt dazu, dass du schon auch so innerlich eingebunden wurdest? Das ist ja doch, würde ich sagen, auf den ersten Eindruck eher etwas speziell.
Ja, also die Überlegung hatte ich damals tatsächlich auch. Damit schwingt ja häufig auch die Frage mit, was kann ich überhaupt in meinem Semesterstadium leisten und was kann ich überhaupt zuarbeiten oder wobei kann ich überhaupt mitarbeiten? Und bei mir gingen diese studienbegleitenden Tätigkeiten damit los, dass ich in einer Kanzlei im Bereich Litigation tätig war. Das war ein großer Kartellschadensersatzprozess und da war zum Beispiel auch primär die Auswertung von Dokumenten, das Erstellen von Mustern, projektbezogene Tätigkeiten, Erstellen von Übersichten, Auswertung etc. vordergründig abzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite war das für mich eben, und da sind wir wieder beim Thema Blick über den juristischen Tellerrand, jetzt keine niedere Arbeit, sondern dadurch, dass er einen konkreten juristischen Bezug hatte, eben hochinteressant zum Thema Projektmanagement. Das heißt, das ist ja für einen Juristen auch, finde ich zumindest, im Studium total unüblich, dass man sich mit diesem Begriff Projektmanagement auseinandersetzen muss und versuchen muss, ein riesiges Team mit, sagen wir mal, auch diesen häufig zitierten Soft Skills zu leiten und am Ende aus einer unfassbaren Anzahl von Dokumenten ein juristisches Arbeitsergebnis zu haben. Und das war für mich eben in diesem Litigation-Bereich so beeindruckend zu sehen, dass eben auch so, sag ich mal, eher zuarbeitende Tätigkeiten, ohne primär juristisch zu recherchieren oder immer das juristische Hochreck zu betreiben, dass man dann eben auch seinen Beitrag dazu leisten kann, um dieses große juristische Gesamtergebnis oder das Arbeitsergebnis nachher eben überhaupt umsetzen und auch an den Mandanten weiter senden zu können. Und da muss man aber, glaube ich, klar differenzieren oder abtrennen zu meiner zweiten Tätigkeit. Die war dann im Bereich Gesellschaftsrecht M&A und hatte auch sehr viele Bezugspunkte zum Steuerrecht. Und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich hatte primär die Aufgabe, Gutachten zu erstellen. Und natürlich war es auch am Anfang so, als ich meinen ersten Entwurf für einen Gesellschaftsvertrag dann machen durfte oder einen Geschäftsführerdienstvertrag oder Klauseln für einen SPA, also diesen Unternehmenskaufvertrag, was mir unfassbar Freude immer gemacht hat, war ich natürlich auch etwas ins kalte Wasser geschmissen, ja. Weil ich dachte, gut, ich bin im vierten, fünften, sechsten Semester da reingewachsen. Und muss mich mit Normen aus dem GmbH-Gesetz beschäftigen. Und ich habe es auch eingangs schon erwähnt, ich muss wirklich sagen, und da hatte ich eben dieses unfassbare Glück, dass ich eben wirklich nicht nur gefördert, sondern eben dann auch gefordert wurde. Also man kennt es ja auch, wenn man auf den ersten Blick vielleicht manchmal überfordert ist und sich aber wirklich reinkniet, dann sieht man auch wirklich Fortschritte. Und das sehen dann auch die Partner oder Associates, von denen man die Aufgaben bekommt. Und wenn die sehen, man ist wirklich bereit, sich in diese Materie einzuarbeiten, dann kriegt man auch diese Aufgaben. Und ich habe wirklich festgestellt, dass man mit ganz, ganz grundlegenden juristischen, zum Beispiel Auslegungsmethoden, Topoi, Argumentationsstrukturen, sehr, sehr viel, und das ist auch immer so ein Satz, den man hört, arbeiten Sie knallhart am Gesetz. Und man arbeitet zum einen knallhart am Gesetz, hat dann aber die Möglichkeit, Kommentierungen hinzuzuziehen, hat die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, hat die Möglichkeit, auf Muster zurückzugreifen. Und dann kann man das am Ende des Tages tatsächlich hinkriegen, dass man tatsächlich ein Dokument erstellt, was auch so an den Mandanten rausgesendet werden kann. Und dementsprechend, glaube ich, ist da häufig auch die Angst. Und deswegen freue ich mich auch, heute hier sein zu dürfen, die Angst, etwas da auch in späteren Stadien sich tatsächlich vorzutrauen und zu sagen, ich kann das vielleicht eigentlich noch nicht oder habe das noch nie gemacht, aber ich bin bereit, mich damit auseinanderzusetzen, da reinzuarbeiten und dann sieht man tatsächlich auch einen Fortschritt innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, weil man eben einfach gezwungen ist, sich mit unbekannten Normen und Sachverhalten auseinanderzusetzen. Und du hast es vorhin schon angesprochen, ich bin jetzt in der Examensvorbereitung. Ich höre andauernd, lernen Sie mit unbekannten Normen und Sachverhalten umzugehen. Und für mich war das eben eine unfassbare Schule, in Anführungszeichen, jeden Tag ins Büro zu gehen nicht zu wissen, welcher Sachverhalt erwartet mich, welche Aufgabe erwartet mich und welches Gesetz, salopp gesagt, erwartet mich. Und wie gesagt, einer der hauptausschlaggebenden Punkte, dass man häufig auch an diese Aufgaben nicht rangelassen wird, ist, dass man, sagen wir mal, sich vortraut und sagt, gut, ich versuche es zumindest mal. Und das ist eben auch eines der Dinge, den es den Zuhörenden gerne mitgeben würde. Habt den Mut, euch an die Aufgaben heranzutrauen, danach zu fragen und auch mal Fehler machen zu dürfen. Da wird einem nicht der Kopf abgerissen, wenn man im fünften, sechsten Semester ein gesellschaftsrechtliches Problem oder auch nur in der Praxis bekanntes Problem übersieht. Sondern es geht eben darum, neben dem Studium da Kenntnisse zu vertiefen oder eben dann entsprechend zuzuarbeiten. Und da muss ich auch sagen, wenn wir schon verglichen haben, was sind die Ähnlichkeiten zu einer Lehrschultätigkeit. Ich höre das zuhauf von meinen Freunden, die müssen sich auch mit Dingen beschäftigen, von denen haben die noch nie was gehört. Und recherchieren, Materialien zusammensuchen. Und so ist es in der Kanzlei eigentlich relativ ähnlich.
Ja, das finde ich absolut treffend, was du gerade gesagt hast, weil vor allem als Studierende, aber auch als Wissenschaftler erwartet ja niemand, dass man schon perfekt ist. Das Witzige ist ja, selbst wenn man später Volljuristin ist, dann ist man ja auch an einem Punkt, dass man nicht alles kennen kann. Vor allem dann kommt man vielleicht in einen Rechtsbereich, wo man noch nie von gehört hat. Das hat mir nämlich auch mal ein Freund erzählt, der Volljurist ist und er meint so, in 80% der Fälle, wo er eine Aufgabe bekommt, ist das Erste, was er macht, Stichwort Suche bei Google und startet dann Stück für Stück quasi in die Recherche und in die Einarbeit zu diesem spezifischen Thema. Und da ist es ja gerade angenehm, wenn man noch diesen Welpenschutz hat und sagen kann, so ey, ich habe jetzt hier vielleicht gerade nur ein paar Semester bisher Jura studiert, das wisst ihr aber, als ihr, oder das wusstet ihr, als ihr mich eingestellt habt. Genauso wie es dann später ist, wenn man quasi das erste Staatsexamen absolviert hat, was eine wundervolle Leistung ist, aber gleichzeitig auch noch heißt, dass man eben kein Volljurist oder Volljuristin ist. Von daher kann ich das definitiv so bestätigen und bestärken, die Leute, sich bei so etwas auch mal was zu trauen. So. Und man merkt häufig, das kann ich als Physiotherapeut aus meiner Erfahrung in der praktischen Tätigkeit sprechen. Da stand ich an so vielen Stellen auch vor einer Situation, wo ich mir am Anfang dachte, ich habe keine Ahnung, ich muss die Person wieder nach Hause schicken und sagen, geh mal irgendwo anders hin. Das wird auf gar keinen Fall was. Und dann denkt man sich da rein, dann arbeitet man sich da rein und kommt dann so von einem Punkt auf den nächsten. Und auf einmal ergibt das ein rundes Bild. So, das da ist immer einfacher, wenn man, was du eben meintest, dieses auch gefordert werden. So, wenn man tatsächlich gefordert wird, stellt man auch fest, ich kann und weiß viel mehr, als ich mir vorher selbst zugetraut habe. Das ist immer auf den ersten Eindruck in der Situation sehr, sehr unangenehm. Im Nachhinein und wenn man auch diese Erfahrung häufiger macht, unfassbar angenehm, weil man auch so eine Routine gewinnt, auch was du eben meintest, mit unbekannten Situationen einfach umzugehen. Lass uns aber doch gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie auch deine praktische Tätigkeit aussah, aber wie kommt man überhaupt auch zu diesem Zeitpunkt des Studiums überhaupt dazu, in einer Kanzlei, im Unternehmen zu arbeiten? Also war das dann einfach quasi eine Stellenanzeige, die du gesehen hast? War das einfach eine Bewerbung, eine auf Eigeninitiativer-Basis? Wie kam es dazu?
Also es war jeweils tatsächlich unterschiedlich. Meine erste Tätigkeit war tatsächlich ein konkretes Stellenangebot, auf das ich mich dann auch beworben hatte. Das war eigentlich auch eine ganz lustige Situation. Da sieht man auch, wie groß der Bedarf dennoch auch offenbar ist für studienbegleitende Mitarbeiter. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte Freitag eigentlich meinen letzten Pflichtpraktikumstag, hatte dann das Bewerbungsgespräch Freitagnachmittag und bin dann Montagmorgens frisch angetanzt und bin dann direkt auf dieses Projekt gekommen, was super spannend und im Nachhinein ein Stück weit auch verrückt ist, ja, wenn man sich mal überlegt, wie lange so ein Bewerbungsprozess denn auch teilweise dauern kann. Und in den anderen Fällen, im anderen Fall war es auch so, ich hatte dort ein Pflichtpraktikum absolviert und bin nach 2 Wochen einfach mal zu meinem Mentor und zu meinem Partner gegangen und habe gesagt, du, wie sieht's denn aus? Ich hätte Interesse, die Tätigkeit in irgendeiner Art und Weise fortzusetzen. Und dann kam eben die Rückmeldung, okay, von unserer Seite irgendwo auch, lass uns doch noch die 2 Wochen Praktikum beenden oder abwarten und dann können wir nochmal drüber sprechen. Und so war es dann tatsächlich, dass ich nach 4 Wochen, also ich habe die 4 Wochen Praktikum absolviert, dann war ich nochmal 4 Wochen im Urlaub, beziehungsweise habe meine Hausarbeit geschrieben, zugegebenermaßen, und bin dann quasi frisch zum Semesterstart eingestiegen. Also das heißt, ich bin eben auf der einen Seite klassisch über die Stellenanzeige gekommen, auf der anderen Seite eben dann in der Kanzlei über, sag ich jetzt mal, eine mündliche Initiativbewerbung bei meinem Partner. Und das andere Mal, wo es mir tatsächlich dann auch über die Kanzlei vermittelt, das war dann auch jetzt nicht über ein Bewerbungsportal oder ähnliches, sondern eben über einen persönlichen Kontakt. Und da habe ich aber eben auch die Erfahrung gemacht, dass eben, sag ich mal, ein Stück weit vielleicht auch frech oder forsch sein belohnt wird. Ich hatte mir damals eben genau auch die Frage gestellt, gut, im Gesellschaftsrecht M&A, ich war da im 4. Semester, und es gilt ja, sag ich mal, bei vielen schon als mit so, man hört zumindest häufiger, zur so Königsdisziplin, ja. Und dann hatte ich natürlich auch schon ein bisschen Bedenken, inwiefern kann ich da auch meinen Beitrag überhaupt leisten, wie hoch ist da die Arbeitsbelastung, kann ich das neben dem Studium leisten, etc. Und auch das andere Mal, dann meine Tätigkeit im Unternehmen fällt ein Stück weit auch aus der Reihe, ja, und ist so auch nicht üblich, aber da hatte ich es auch eben einfach mal den Schritt oder die Flucht in Anführungszeichen, wenn man so will, nach vorne gewagt und die Leute konkret darauf angesprochen. Und da fällt mir auch so ein Satz jetzt gerade ein, den mir jemand im Unternehmen damals gesagt hatte, der auch jahrelange Berufserfahrung in einer Großkanzlei hatte und zu mir meinte, und das betrifft, finde ich, jeglichen praktischen Einblick, den man bekommen kann. In der Kanzlei, im Unternehmen, im NGO, bei Gericht und so weiter. Es wird nie der Moment kommen, dass jemand mit dem weißen Schimmel, mit der weißen Kutsche und mit Rosen vor dir stehen, die Aufgaben zutragen wird oder dir die Türen öffnen wird. Du musst ein gewisses Maß an Eigeninitiative zeigen und das geht eben schon bei der Bewerbung oder bei der Frage danach, ist sowas überhaupt möglich los? Und ich finde, es ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung mittlerweile, also weil ich das auch ein Stück weit natürlich beobachtet habe dann auch. Vor 2, 3 Jahren waren eigentlich primär, und das hast du, glaube ich, auch eingangs gesagt, Freddy, Stellen ausgeschrieben, die eher eine zuarbeitende Tätigkeit im Sinne von Sekretariatsaufgaben hatten. Und jetzt ist es aber eher so, dass man konkret studentische Mitarbeiter einstellt, um die projektbezogen einzusetzen, also wie bei mir zum Beispiel im Bereich Litigation. Oder dass, wenn man konkret nachfragt, zum Beispiel nach einem Praktikum oder während dem Praktikum, dass sich dann auch ganz viele Möglichkeiten plötzlich ergeben, weil die Kanzleien es in der Vergangenheit auch in puncto Recruiting gar nicht so auf dem Schirm hatten, wie früh man eigentlich anfangen kann und vielleicht auch muss, dann das entsprechende, sag ich mal, Humankapital oder Personal an sich zu binden und dann eben auch aufzubauen. Und deswegen führen da viele Wege letztendlich nach Rom. Wie ich es aber festgestellt hatte und jetzt auch vom Freund vor kurzem gehört hatte, ist es eigentlich am besten, wenn man nach dem Praktikum merkt, und das ist ja auch in anderen Bereichen so, passt es oder passt es nicht, kann ich mir das vorstellen, da tätig zu werden und dann einfach aktiv auf den entsprechenden Partner, die Partnerin zuzugehen und eben nachzufragen, ob sowas möglich ist. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, auch wenn es keine offizielle Stellenanzeige gibt, da rennt man häufig offene Türen ein.
Ja, da ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied dann wieder zu den Tätigkeiten an Lehrstühlen, weil im Endeffekt ist das ja immer noch die Entscheidung der Partnerinnen, ob jetzt gerade Geld und Möglichkeit und Bedarf daran ist, eine Stelle für eine studentische Hilfskraft oder für eine wissenschaftliche Hilfskraft einzurichten, weil das ist quasi, die haben die Budgethoheit im Zweifel über das Kapital, was innerhalb ihrer Kanzlei zur Verfügung steht, wo es ja schon wieder ganz anders ist, eben an Universitäten, wo ja, die Situation zumindest im Regelfall so ist, wenn kein Geld vorhanden ist, keine Stelle existiert, dann ist das nun mal so, dann kann auch nicht gerade was herbeigezaubert werden. Und das liegt dann auch nicht in der Hand der Professorinnen, dass sie gegebenenfalls dieses Geld dann beschaffen können und zur Verfügung stellen können. Wo du es eben auch schon einmal an oder grob in die Richtung angesprochen hattest, was würdest du sagen, ist der beste Zeitpunkt, um sich dann zu entscheiden, auch praktisch neben dem Studium zu arbeiten? Ich meine, bei mir war es so tatsächlich, ich hatte nämlich witzigerweise, hast du es eben ganz treffend ausgedrückt, wie bei mir sich einmal fast die Möglichkeit gegeben hätte, eben in dieser Kanzlei, wo ich mein Praktikum gemacht habe, danach zu arbeiten. Denn mir wurde auch der Job von ihrer Seite angeboten. Unglücklicherweise war es aber so, dass ich zum einen gerade 2 Monate vorher beim Unisport eben angefangen hatte und zeitgleich den Plan hatte, im Herbst des selben Jahres ins Ausland zu gehen für ein halbes Jahr. Dann war eigentlich für alle klar, das ergibt dann nicht so viel Sinn. Ich sollte mich dann melden, wenn ich zurückkomme. Unglücklicherweise war dann Corona und dann hat sich das alles dann doch wieder etwas erübrigt. Gleichzeitig hatte ich mich schon am Jahresanfang, auch da, ja, am Ende des Jahres davor, bevor ich beim Unisport mich beworben habe, auch an Lehrstuhl beworben für die Tätigkeiten dort und wurde da auch abgelehnt, weil der Plan eben war, ein Dreivierteljahr später ins Ausland zu gehen. Das heißt, für mich war das beides einfach ein sehr unglücklicher, etwas zu später Zeitpunkt im Studium. Ich glaube, das war dann mein 4. Semester, glaube ich, wo das zur Debatte stand. Was würdest du dort sagen? Ich sag mal jetzt so, einen neuen Job in der Examensvorbereitung anzufangen oder in den, sagen wir mal, Semester davor, ist jetzt auch nicht der allerbeste Plan. Das ist, glaube ich, jetzt nicht das allzu große Geheimnis, dass man da eher froh ist, wenn man so ein paar Meter Abstand dann am Ende des Tages bekommt und etwas Zeit zum Atmen hat. Was würdest du sagen? Direkt so nach dem 2., 3. Semester schon?
Also die Frage ist mir tatsächlich damals auch im Kopf rumgeschwirrt. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe im 1. Semester diesen großen Satz gehört, blicken Sie über den juristischen Tellerrand, und habe ab da irgendwie versucht, in diesen Satz Leben zu bringen. Und habe dann auch für mich festgestellt, nach einer ersten Recherche, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt, und so wie du es gerade auch gesagt hast, ab wann bieten sich zunächst mal Praktika, in, zum Beispiel jetzt in meinem konkreten Fall, größeren Kanzleien? Und das ist häufig das 3. und das 4. Semester. Was ist da der Hintergrund? Zum einen, man ist hoffentlich in der Stadt und an der Universität etwas angekommen. Man kann einschätzen, wie muss man seine Zeit aufwenden, wie muss man seine Zeit einteilen. Kann ich neben dem Studium das leisten? Und man darf auch nicht unterschätzen. Es ist natürlich auch eine gewisse mentale Zusatzbelastung. Ja? Das Studium ist für alle herausfordernd. Wenn jetzt irgendwie eine besondere, zum Beispiel Schwerpunktbereichsprüfung, das ist ja auch nach Bundesländern unterschiedlich, ansteht, bietet sich sowas natürlich jetzt eher nicht an. Gleiches gilt dafür, wenn man irgendwelche Klausuren oder Hausarbeiten bestehen muss, weil das Studium ansonsten eventuell beendet ist. Und gleiches gilt dafür, wenn man in die Examensvorbereitung startet. Kurzum, so wie du es gesagt hast, und das ist eigentlich auch der maßgebliche Indikator, das 3., 4. Semester bietet sich eigentlich optimalerweise an, da man da erste Rechtskenntnisse hat, eben so eine gewisse Einschätzungsprärogative selber entwickelt hat, wie man damit umgehen kann und muss, und man eben aber auch nicht den Zeitpunkt verpassen darf, wo es eben einfach zu spät wird. Und deswegen würde ich nochmal betonen, also 3., 4. Semester ist eigentlich optimal, um den Schritt in die Praxis zu wagen.
Und das heißt, dann würdest du jetzt aus deiner Erfahrung sagen, die ja schon auch recht zeitintensiv definitiv ist, so wie du es beschrieben hast, du hast ja schon viele Dinge gleichzeitig auch gemacht, und so wie ich es auch einschätzen würde, ist es trotzdem gut möglich, sein Studium auch einigermaßen zeitnah zu absolvieren, weil ich meine, da sind die unterschiedlichen Voraussetzungen zwischen den Studierenden immens, muss man dazu sagen. So manche müssen vielleicht 20 Stunden in der Woche arbeiten, um sich das Leben, vor allem in so größeren Städten, wie es jetzt bei mir mit Köln der Fall ist, zu finanzieren. Manche haben den Luxus, dass sie auf diese hohe Stundenzahl nicht angewiesen sind. So, ich glaube, es ist immer irgendwie machbar, auch wenn es 20 Stunden in der Woche sind, aber dann kann man das Studium nicht mehr zeitnah zu Ende bringen. Also nicht mehr, was heißt nicht mehr zeitnah, aber nicht mehr in der Regelstudienzeit, um das als Indikator und Anhaltspunkt zu nehmen. Wie ist es da bei dir? Wie viel arbeitest du überhaupt in der Woche oder hast du gearbeitet? Und was würdest du sagen? War das angemessen? War das vielleicht ein bisschen zu viel, dass man da einfach so mal aus deiner Erfahrung eine Einschätzung hat, was stemmbar ist und was nicht?
Ja, du hast gerade diese berühmten 20 Stunden angesprochen. Das hat ja diesen sozialversicherungsrechtlichen Hintergrund auch und ist meines Erachtens auch die absolute Obergrenze. Also man darf während der Vorlesungszeit erstmal nicht mehr arbeiten. In den Semesterferien sieht es wieder anders aus. Und das hat eben diesen guten Grund. Und das hast du ja auch treffend gesagt. Das Studium muss absolut im Vordergrund stehen. Man darf nicht die Illusion haben, dass man diese Tätigkeit neben dem Studium macht, das Studium drunter leidet und am Ende man das irgendwie gegen Punktzahlen im Examen oder ähnliches oder in Übungen und Scheinen aufrechnen kann. Jetzt hast du mich gefragt, wie viel kann man machen? Das ist natürlich immer relativ personenabhängig. Ich würde aber tatsächlich sagen, ab anderthalb bis zwei Tage sind schon sehr, sehr viel, weil man eben überlegen muss, man hat natürlich einfach ein Vollzeitstudium. Wenn man jetzt mal von einer 5-Tages-Woche ausgehen würde, bei 20 Stunden, je nachdem, wie viele Stunden man am Tag überhaupt arbeiten kann und will, nehmen wir jetzt einfach mal einen 10-Stunden-Tag, was ja schon relativ viel ist, dann hätte man 2 Tage verbraucht von seinen 5. Und die Zeit muss man natürlich irgendwo wieder reinbekommen oder an anderer Stelle einsparen. Deswegen würde ich sagen, die 20 sind die absolute Obergrenze und es bietet sich eigentlich an 10 bis 15, weil man dann eben so 1,5 Tage hat und damit eigentlich die Vorteile optimal ausnutzen kann, konkret einbezogen werden kann, aber gleichzeitig auch nicht überpaced. Das würde ich sagen, das ist so die Range, die sich optimal anbietet und man darf auch nicht vergessen, man braucht eben auch einfach die Erholungsphasen. Ja,
ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Punkte, die du ansprichst, die man, glaube ich, auch nicht aus dem Hinterkopf vergessen sollte. Aus dem Hinterkopf, ja, vergessen. Ne? Aus dem im Hinterkopf behalten so und nicht vergessen sollte. So ist das sauber ausgedrückt, weil man hat ja vor allem diese Erholungsphasen, die du gerade angesprochen hast, während des juristischen Studiums eher selten. Oder zumindest war es bei mir in Köln so, ich glaube, ich hatte nach meinem ersten Semester, nee, da habe ich auch schon die erste kleine Hausarbeit geschrieben, dann hatte ich, glaube ich, jetzt bis Stand jetzt, 11. Semester, einmal reguläre Semesterferien gehabt. Und ansonsten war immer Praktikum, Hausarbeit, Vorbereitungsseminar und dann kam die Examensvorbereitung, was sich dann alles ganz, ganz schnell immens füllt. Und wenn man dann noch nebenbei arbeitet, weil die Arbeit passt sich nicht an deine Semesterferien im Regelfall an, von daher sollte man da definitiv immer einen Blick drauf werfen, dass das nicht zu kurz kommt tatsächlich und dass man es überhaupt alles bewältigen kann. Wenn man, muss man auch dazu sagen, die finanziellen Möglichkeiten hat, wenn man eben darauf angewiesen ist, dann sieht die ganze Welt schon wieder anders aus. Von daher ist das natürlich ein großer Luxus, wenn man die Möglichkeit allein schon hat, da ein wenig abzuwägen. So langsam auch mit Blick auf das Ende der Folge würde mich aber auf jeden Fall noch interessieren, wenn du jetzt nach all dem, was du jetzt gerade schon in Kurzem berichtet hast und all den Erfahrungen, die du insgesamt schon gemacht hast, was würdest du denn sagen, ist so der größte Mehrwert, den du mitgenommen hast? Was ist so was du sagst, das kann ich mit in den Alltag, mit ins Studio, mit in das Leben außerhalb des Juristischen nehmen? Du hast jetzt eben oder am Anfang der Folge schon angesprochen, dass für dich es normal geworden ist, mit unbekannten Situationen und Sachverhalten umzugehen. Ist es vielleicht das, was du sagst, das ist der größte Impact oder gibt es vielleicht noch irgendwo was anderes, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt wirklich geprägt?
Also zum einen die persönlichen Begegnungen neben den fachlichen. Man kommt mit unheimlich spannenden Persönlichkeiten in Kontakt, sei es jetzt auf der internen Seite, also auf der Kanzleiseite, aber eben auch auf der externen Seite, also die Berater der Gegenseite, die Mandanten, die Persönlichkeiten, die auf der Gegenseite stehen. Das ist ein der Aspekte, den man eigentlich im Studium, also mir fällt zumindest keine Möglichkeit ein, die man einfach eben nicht hat. Ja, man hat nicht diesen enormen Blumenstrauß, sage ich jetzt einfach mal, an Personen, mit denen man sich eben zum einen auseinandersetzen muss und die zum Beispiel auch beeindruckende Lebensläufe schon hinter sich haben. Und eben in ihrem jeweiligen Fachgebiet, kann ich auch an mancher Stelle sagen, eben Koryphäen sind. Und mit den Leuten dann auf so einem hohen juristischen, aber dann eben auch auf einem persönlichen Niveau oder auf einer Ebene zusammenzuarbeiten, das war eines der größten Mehrwerte neben dem tatsächlich juristisch fachlichen, weil man eben auch sieht, und das ist nochmal, um auf deine erste Frage vielleicht zurückzukommen, eben auch der Mehrwert im Vergleich zum Lehrstuhl. Man hat am Lehrstuhl in der Regel ja Personen, die sind 5 bis 10 Jahre jünger, älter, die haben auch schon undiskutabel eine gewisse Lebenserfahrung oder sind auch durch die harte Zeit der Examensvorbereitung gegangen oder haben das Ref hinter sich. Aber man ist nochmal mit viel, viel gestandeneren Persönlichkeiten einfach in Kontakt, hat ein viel größeres Netzwerk, auch finde ich zumindest als im Vergleich zum Lehrstuhl, weil man eben mit Leuten zu tun hat, die 10, 20 Jahre Berufserfahrung haben und auf der anderen Seite auch Praktikanten, wissenschaftliche Mitarbeiter, Referendare kennenlernt, die die eigenen Sorgen und Nöte, wenn man so will, eigentlich noch näher nachvollziehen können. Aber eben einfach so vielleicht unter dem Begriff die Sparringspartner zu haben, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz großer Unterschied im Vergleich zu anderen Einblicken und Insights, die man auch bei Praktika gewinnen kann, weil Praktika, so wie du auch gesagt hast, sind eben nur 4 Wochen und gehen eben nicht über diesen längeren Zeitraum. Und da lassen sich nochmal ganz andere persönliche Verbindungen und auch Freundschaften schließen.
Ja, und ich glaube, mit deinen letzten Worten hast du jetzt eigentlich die Folge und auch den Inhalt wieder sehr gut zusammengefasst und abgerundet. Von daher will ich da jetzt gar nicht so viel mehr dran anschließen. Es war mir eine große, große Freude, mich mit dir austauschen zu können. Auch, dass du die Zeit gefunden hast und auch so offen und so intensiv auch berichtet hast. Ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr greifbar geworden, was es heißt, auch schon während des Studiums wirklich eine praktische Tätigkeit durchzuführen und zu erleben wirklich. Das ist ja nicht nur einfach so was bei dir, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, dass du einfach dich da hinsetzt, deine Zeit absetzt und so. Du hast da wirklich Freude dran, dass du das wirklich auch genießt, dann sofern man Arbeit immer genießen kann. Natürlich will man immer zu Hause sitzen und die Füße hochlegen und irgendwie zum Sport gehen und was Schönes machen. Aber es wirkt auf jeden Fall, dass du da so einen definitiven Zugriff drauf hast, was ich großartig finde. Ich bin gespannt, wie bei dir die Reise weitergeht. Ich werde sie definitiv verfolgen. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und dir gehört aber trotzdem noch das allerletzte Wort der Folge.
Ja, vielen Dank zunächst auch nochmal an dich, dass ich überhaupt da sein durfte. Ja, und vielleicht tatsächlich ein abschließender Appell an die Zuhörenden. Also versucht wirklich, euch jedes Semester zu fragen, wo ist mein persönlicher oder juristischer Tellerrand? Wo will ich mich irgendwie austoben? Wo will ich hinschauen? Wo will ich meinen Horizont erweitern? Und ob ich das nachher in der Kanzlei, am Lehrstuhl, beim NGO, am Gericht, whatever, mache, ins Ausland gehe, woanders Praxiserfahrung sammeln. Das ist natürlich immer eine sehr individuelle Frage, aber habt den Mut und vor allem das Vertrauen in euch und zu euch selbst, das anzugehen und habt das Bewusstsein, dass ihr es tatsächlich könnt. Also es lohnt sich wirklich.